Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, angesichts einer konsumorientierten Gesellschaft, in der wir leben und wir auch persönlich davon betroffen sind als Christen, in der der Mensch, in dieser Gesellschaft, in der der Mensch den wahren Gott und Jesus Christus überhaupt keine Beachtung schenkt, sein eigenes Vergnügen und seine Verwirklichung sucht, etwas zu werden, sich einen Namen in dieser Welt zu machen, sich selbst im Mittelpunkt zu stellen und zum Maß aller Dinge zu machen, seine Ziele rücksichtslos durchzusetzen und dabei buchstäblich über Leichen zu gehen. Wir haben etwas hier gehört, aber das nicht nur in hier. In die Länder, wo es Krieg gibt, wollen wir heute über Advent nachdenken und neu uns darüber besinnen. Und das ist die Frage an dich persönlich. Bist du dazu bereit oder willst du deine Ruhe und den Status quo aufrechterhalten? Es wäre gut, wenn für uns alle und für die Menschen, wenn unser Leben in den nächsten 12 Monaten von dem Kommen, von dem Advent Christi geprägt und inspiriert wird. Ich lese dazu aus dem Matthäusevangelium Kapitel 3 die ersten 12 Verse. Matthäus Kapitel 3 ab Vers 1. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, Schlangenbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, nun der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seine Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wieder mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Liebe Gemeinde, wir feiern Advent. Die ganze Welt ist beschäftigt um diese Weihnachtszeit. Und Advent bedeutet, dass wir bereitete Herzen für den Herrn haben. Dass wir unsere Herzen ganz für den Herrn Jesus Christus sind. Und ich möchte betonen, Advent ist keine Gefühlsduselei. In seinem Wesen ist kein Gefühlsduselei, keine schöne Unterhaltung und keine schöne Stimmung, sondern teilt unsere existenziellen Wirklichkeiten mit. Advent betont die Umkehr zu Jesus Christus. Advent betont die Sündenvergebung. Und Advent warnt uns vor dem kommenden Gericht. Erstens, Advent betont die Umkehr zu Jesus Christus und Gott. Und ich sage hier, beide sind eins. Jesus Christus, der Sohn Gottes und Gott, der Vater. Und es gibt nur eine Umkehr, nur einen Weg zu Gott allein durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, absolut niemand kommt zu Gott, außer durch Jesus Christus. Und zunächst wird klar, dass Advent, Ankunft Jesu Christi, ist ein historisches Ereignis. Es ist etwas, was hier in unserer Welt stattgefunden hat. Wir lesen zunächst, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer. Wir fragen uns, was für Tagen? Wenn wir ein Vers vorher in unserer Bibel hinausgehen, sind da fast 30 Jahre vergangen. Und Lukas, der Arzt Lukas, schreibt in der Parallelstelle in Kapitel 3, was für Verhältnisse damals herrschten. Und ich möchte sagen, es gibt in der Bibel nicht so entmythologisieren, denn die Bibel sagt uns die Wahrheit, die Wirklichkeit, wie sie ist und nicht, wie wir sie gerne sehen wollen. Gott kommt zu uns, wird Mensch. Er bricht diese Barriere, die wir nicht selber überqueren können, und kommt in unseren Raum, in unsere Zeit. Es ist ein historisches Ereignis, die man nachweisen kann und die in der Geschichte festgehalten ist. Und wir lesen von dem politischen Ereignis in den dritten Kapitel von dem Lukas-Evangelium, in Kapitel 3, die Verse 1 und 2, das war unter Herrschaft von dem Kaiser Tiberius, das war der zweite Kaiser, römische Kaiser, nach Augustus, und er regierte von 14 bis 37 nach Christus. Unter seiner Herrschaft wurde unser Herr Jesus gekreuzigt. Lukas war ein Arzt, ein Wissenschaftler, will ich sagen, und er war sehr genau in seiner Berichterstattung. Er hat alles genau überprüft und schrieb uns Dinge, damit wir gewiss sind, was die Wirklichkeit ist. Und dann wird gesagt, dass Pontius Pilatus war Statthalter, Gouverneur über Judäa. Das ist sehr interessant. Die Bibelkritiker haben immer gesagt, Pontius Pilatus ist eine Erfindung des Neuen Testaments, das ist ein Märchen. Bis 1961 haben Archäologen eine Platte entdeckt in Caesarea, am Meer. Caesarea war der Sitz des Gouverneurs mit dem Namen von Pontius Pilatus. Nachher sagten sie nichts mehr. Ich sage das nur deswegen, damit wir mutig werden und den Menschen sagen, unser Glaube und Advent ist fundiert auf Ereignisse, die stattgefunden haben. Und die Archäologie hat immer wieder die Bibelkritiker widersprochen und die Bibel bestätigt. Es gab Wissenschaftler, also Gelehrten von der Bibelkritik. Einer, Sir William Ramsay heißt er, er wollte beweisen, dass die Bibel Unfug ist. Und er verbrachte sein Leben, indem er den Wegen Paulus nachgegangen ist. Und dann war er transformiert, weil er sagte, es alles war, was Lukas geschrieben hat. Es wird auch gesagt, welche lokalen Herrscher waren dort. Es wird von Herodes Antipas, das ist der Sohn, einer der Söhne von Herodes dem Großen, der Kindermörder von Bethlehem. Er regierte von 4 vor Christus bis 39 nach Christus über Galiläa. Er ist der Mörder von diesem großen Propheten Johannes dem Täufer. Und er ist derjenige, der diesen Wurf, diesen königlichen Mantel auf Jesus bei seiner, nach seiner Verhörung also geworfen hat und Jesus gespottet hat. Und dann wird gesagt, welche Herrscher, welche Leiter unter dem jüdischen Volk herrschen. Es werden erwähnt die hohen Priester, Annas und Kaiaphas und die Sadduzäer. Das sind die hohen Priester, die im Grunde genommen die politische Macht hatten und das Geschick der Nation geleitet haben. Eins ist klar, sie waren korrupt. Sie waren alle korrupt. Es ist so leicht, in der Politik, in der Religion, auch unter Namenchristen, Korruption zu finden und angesteckt zu werden von dieser Korruption. Und Johannes der Täufer kommt und predigt in der Wüste. Das ist keine Wüste wie die großen Sahara, sondern eine Steppe, wo die Hirten auch ihre Herden laufen lassen und grasen können. Die Wüste also etwa östlich von dem Toten Meer. Es ist wichtig zu wissen, dass trotz dieser Korruption, trotz der politischen Lage, trotz der Hoffnungslosigkeit, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Nichts entgleitet ihm. Er ist absolut souverän. Alles, was geschieht, geschieht entweder durch seinen direkten Willen oder durch seine Zulassung. Auch wenn ein Haar von unserem Kopf runterfällt, das hat Gott nicht übersehen. Trotz aller dieser schwierigen Lage und der Hoffnungslosigkeit und die Brutalität der Supermacht damals hat Gott seinen Plan und führt ihn aus. Gottes Wort kommt an diesen Propheten Johannes in der Wüste und er kommt und predigt. Liebe Brüder und Schwestern, als Christen sind wir und werden wir oft überrascht mit Dingen, die uns unangenehm sind, die uns schwierig sind. Aber Gott ist immer vorbereitet und nichts entgeht seiner Herrschaft. Auch das Böse nicht. Es gibt 400 Jahre Schweigen zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, zwischen dem letzten Buch des Alten Testaments Maleachi und Matthäus Evangelium. Das war Schweigen, kein Prophet, keine Stimme Gottes. Und das sind schwierige Zeiten. Schweigen Gottes sind Zeiten, die sehr schwierig sind. Die Psalmisten immer betonen das, wie schwierig das empfinden, wenn sie empfinden in ihrem Leben mit Gott, dass nichts geschieht. Ich möchte hier denen Mut machen, die vielleicht in so einer Dunkelheit sitzen und sagen, wo bist du, o Gott? Warum dieses und warum jenes? Und ich will sagen, dass Gott auch ordnet diese Zeiten nicht nur in der Geschichte, sondern auch in unserem persönlichen Leben als Christen. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Und Johannes kommt und sagt, tut Buße, kehrt um 180 Grad, umkehren. Interessant ist, dass Josephus bestätigt die Existenz von diesem Propheten Johannes. Josephus war ein jüdischer Geschichtsschreiber, der dann gelebt hat und er ist etwa um 100 nach Christus gestorben. Und es ist erstaunlich, was er sagt. Er war ein guter Mensch und er mahnte Juden, ein gerechtes Leben zu führen, Gerechtigkeit gegenüber ihren Mitmenschen auszuüben, Gott richtig zu verehren und so sich taufen zu lassen. Aber er hat leider nicht kapiert, worum es geht. Dass Johannes nicht sich selbst predigte, sondern wies auf Jesus Christus hin. Was ist diese Buße, diese Umkehr, die Johannes der Täufer predigt? Das ist eine neue, eine neue, absolut für den Menschen neue Sinnesänderung. Es ist etwas, was jenseits unserer Fähigkeit ist. Es ist interessant, dass Johannes, der Täufer, predigte die Umkehr, die Buße. Jesus fing auch so seinen öffentlichen Dienst, tut Buße. Jesus sandte die 12 und sie haben gepredigt, dass die Menschen Buße umkehren sollen. Und Petrus und Paulus haben auch die Buße gepredigt. Im Grunde genommen, Paulus sagt, die Juden haben mich festgenommen, wollten mich umbringen, weil ich einfach das gepredigt habe, was Johannes gepredigt habe, kehrt um und bringt Frucht, die der Buße würdig ist. Was bedeutet diese Umkehr? Und es ist wichtig, dass wir einfach uns in etwa beurteilen können und vielleicht jemanden fragen, der uns sehr gut kennt. Dass wir uns nicht scheuen, über diese Dinge zu reden. Wir scheuen uns darüber. Also früher spielte Gott absolut keine Rolle. Jetzt, nach dieser Umkehr, hat er den Vorrang in meinem Leben. Es ist nicht so ein Anhängsel. Das sind die ganzen Religionen. Die meinen, irgendwo packen sie Gott dabei. Früher hat man kein Empfinden für Sünde. Das ist höchst wichtig. Jetzt wird die Sünde eine Belastung, eine Bedrückung. Die macht mich traurig. Jetzt ist die Sünde ein Störfaktor, der mich quält. Mein Gewissen klagt mich über die Sünde. Früher waren Menschen mir egal. Ich habe sie nur gebraucht, aber ich habe sie nicht geschätzt als Gleichwertige mit gleichen Empfindungen und Gefühlen. Ich war ihnen gegenüber mehr oder weniger gleichgültig. Ihr Schmerz, ihr Leid war mir, ich habe es gehört, aber das hat mich nicht weiter berührt. Und wir müssen das betonen, weil die Bibel es betont, ohne diese Umkehr, ohne dieses neue Denken, Umdenken, gibt es keinen echten Glauben und keine Errettung. Und damit wir nicht sehr verwirrt sind, diese Buße ist etwas, was Gott uns schenkt, wenn wir einfach umkehren. Und Sünde ist das zentrale Problem des Menschen. Sünde ist im Prinzip ist ein Zustand, wo der Mensch nichts wissen von Gott. Man lebt autonom, wie man will. Und die Sünde in uns, dieser Zustand, bewirkt die unzähligen Sünden, die wir täglich begehen und uns bewusst werden. Und liebe Freunde, die Sünde zerstört das eigene Leben, zerstört die Beziehung zu meinen Mitmenschen und natürlich die Beziehung zu Gott. Sehr interessant, was ich vor kurzem gehört habe oder gelesen habe. In der Klimakonferenz sind sie zu dem Schluss gekommen, dass wir Menschen die Erde an die Wand fahren. Und sie haben recht. Der Mensch fährt alles an die Wand, wenn Gott nicht die Herrschaft in seinem Leben hat. Sie haben die Folgen erkannt, aber nicht die Ursache, dass der Mensch umkehren muss zu Gott und eine neue Kreatur werden muss. Und liebe Freunde, es ist nicht so, dass Advent eine Überraschung ist. Wir lesen hier im Vers 3, dass das prophezeit war im Alten Testament. Denn dieser, Johannes, ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Vor tausenden Jahren, Jesaja hat etwa 700 vor Christus gelebt. Bereitet den Herrn seinen Weg in eurem Leben. Bereitet den Weg des Herrn. Und das möchte ich gerne uns selber fragen, ob Gott einen gebahnten Weg in deinem Herzen hat, ob er verfügen kann über dich oder ob du eine Auseinandersetzung oder Auseinandersetzungen hast mit ihm. Es ist so, früher, als Könige kamen zu Besuch, dann hat man die Wege geputzt, hat man das Holprige geebnet, hat man die Straßen geordnet und hat sie zugänglich für diesen König gemacht. Und das ist, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, die Frage an uns, ob der Herr jetzt in mir, in dir, in deinem Herzen, in meinem Herzen gebahnte Wege hat. Er kann tun mit meinem Leben und ich kooperiere, was er will. Psalm 84 sagt einen schönen Vers darüber: glücklich sind die Menschen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Advent betont die Umkehr unseres neuen Sinnes, Änderung, Denkweise, Einstellung, sodass Jesus Christus der Herr meines Lebens und deines Lebens ist und das Sagen hat, er hat den ersten Platz. Hat er das? Zweitens, Advent betont die Sündenvergebung. Und wir sehen hier die Reaktion auf die Predigt von Johannes. Und ich möchte jetzt etwas darüber sagen, weil das mir so mich anspricht. Es heißt hier, da ging, im Vers 5, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Liebe Freunde, da ist eine Erweckung entstanden, ohne Werbung, ohne gar nichts, ohne unsere neuen Methode heute. Ich habe nichts gegen die neuen Methoden, Internet und. Aber ich sage, wir müssen das auf den Punkt bringen. Der Mann kommt aus der Wüste unbekannt und predigt. Und die Tausenden werden angesprochen, können nicht mehr in ihrer Sünde bleiben. Und die gehen zu ihm hinaus. Wie kommt das? Ich wünschte mir, dass Gott heute uns solche Prediger erweckt wie Johannes den Täufer. In Lukas, die Zöllner, die Soldaten, die Volksmengen kommen zu ihm und sagen, was sollen wir tun? So angesprochen sind sie. Und das ist kein Wunder, wenn wir seine Geschichte sehen, dass er gottesfürchtige Eltern hatte. Von ihnen heißt beide, Zacharias und seine Frau Elisabeth, beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Sie haben ihren Sohn erzogen, in den Herrn erzogen. Das fehlt uns heute. Wir wissen alle, die wir Kinder haben, wie schwierig das ist. Wie die Kinder durchblicken, ob unsere Frömmigkeit echt oder unecht ist. Das demütigt uns sehr. Also dieser Johannes hatte wirklich gottesfürchtige Eltern und die haben ihn durch ein Wunder bekommen. Sie waren zu alt, bekamen keine Kinder. Und das war eine Gebetserhörung. Gott kann Wunder tun und macht Wunder. Und interessant, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist schon im Mutterleib. Und er kannte den Herrn und hüpfte vor Freude, weil Maria kam zu seiner Mutter. Das ist kein Wunder, sage ich. Auch wenn wir seinen Lebensstil anschauen im Vers 4. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig, Erzeugnisse von der Wüste, von der Steppe, wo er gelebt hat und sein Leben verbracht hat. Was für ein Lebensstil. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns ehrlich sein, wer von uns möchte nicht etwas Schönes essen, besonders in der Weihnachtszeit, Adventszeit? Wer möchte nicht schön angekleidet sein? Ich war sehr bewegt. Spurgeon sagt zu dieser Thematik, er sagt Folgendes: Herr, bitte, lass nicht meine Kleidung und mein Essen meinen Dienst für dich hindern. Ich weiß nicht, ob Spurgeon hier bekannt ist, der Fürst der Prediger. Er hat über Jahrzehnte vor 5000 Leuten gepredigt. Seine Predigten wurden per Telegraph nach USA geschickt. Es ist kein Wunder, sage ich, dass Johannes der Täufer, auch Spurgeon, dass er so die Vollmacht des Heiligen Geistes hatte und die Menschen konnten einfach nicht dieselben bleiben, als sie seine Predigten hörten. Und es heißt hier, sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, etwas kompliziert. Wer erkannte seine Schuld, überführt von seiner Sünde, hat es bekannt. Ich denke, heute so Bekenntnisse sind uns völlig abhanden gegangen. Martin Luther wäre nicht Martin Luther, wenn er nicht seine Sünden gebeichtet hätte. Ich möchte hier etwas sagen. Das erste Mal als junger Christ hat mich ein Bruder darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Sünden beichten soll. Ich sage, wieso? Nein, 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 ich habe Jesus. Zum ersten Mal wusste ich, wie schwer es ist, die Sünde zu bekennen, weil ein sündiger Bruder neben mir saß. Aber ich habe kein Problem, das dem heiligen Gott zu bekennen. Sie bekannten ihre Sünden. Sie standen zu ihrer Schuld und haben es beim Namen genannt, nicht so pauschal. Wer das macht, wird erfahren, wie schwer es uns als Christen fällt, unsere Sünden beim Namen zu bekennen. Also die Taufe von diesem Johannes natürlich ist einmalig. Das ist nicht unsere Taufe, was wir als Gläubige machen. Und es ist unglaublich, eine unglaubliche und gute Botschaft, dass der heilige Gott, der die Sünde nicht ansehen kann, sondern sie richten muss, dass er Sünden vergibt. Wenn der Mensch umkehrt, es tut mir leid um meine Sünde, und sagt, bitte vergib mir. Ich habe das und das getan. Und liebe Brüder und Schwestern, Vergebung kann nicht geschehen, weil wir unsere Sünden bekennen, sondern kann nur deswegen geschehen, weil Jesus Christus die Folgen unserer Schuld als sündloser Sohn Gottes auf sich getragen hat und die Strafe auf sich genommen hat. Wir wissen, wie er am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Johannes der Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes. Für die Juden war das klar, Lamm, Opfer. Die Juden haben 1000 Jahre geopfert. Das war ein Hinweis, dass der Sohn Gottes kommt als Lamm und nimmt unsere Schuld. Jochen Klepper in seinem Lied »Die Nacht ist vorgedrungen« hat es, denke ich, sehr gut formuliert. Er sagt, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Die Gerechtigkeit, die er forderte von uns, hat Jesus Christus, der Sohn Gottes und Gott der Sohn, selber uns gegeben. Advent, Ankunft, Ankunft Christi betont die Buße oder die Umkehr zu Jesus Christus, die Sündenvergebung und drittens warnt uns vor dem kommenden Gericht. Und zunächst lesen wir hier etwas sehr Eigenartiges. Es heißt im Vers 7, als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Also die Pharisäer und Sadduzäer waren die Leiter des Volkes. Die Pharisäer waren mehr die Bibellehrer, die Theologen, während die Sadduzäer waren die hohen Priester, die die Zügel der Macht in der Hand hatten. Und er sagt ihnen sowas: Diese Sadduzäer und Pharisäer haben das oberste Gericht der Juden, den Hohen Rat, gebildet. Sie haben das Schicksal der Nation in ihrer Hand gehabt. Und sie kommen zu seiner Taufe. Es wird nicht gesagt, dass sie sich taufen ließen, aber wir wissen von der anderen Stellen der Bibel, sie kamen nur, um zu kontrollieren, was eigentlich dort abgeht. Wir wissen, dass sie Jesus Christus auf Schritt und Tritt gefolgt sind, um ihn zu kontrollieren. Und es ist erstaunlich, dass Johannes der Täufer sie genauso wie Jesus Christus beurteilt als Schlangenbrut. Sind nicht von Gott, haben mit Gott nichts zu tun, auch wenn sie sehr fromm sind. Und er sagt ihnen: Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr den kommenden Zorn Gottes entkommen könnt? Ich finde das so nötig heute, dass wir die geistlichen Strömungen heute unterscheiden müssen, um gesund zu überleben. Auch die Frömmigkeiten, die vorhanden sind heute. Johannes der Täufer, so wie Jesus, hatte einen Durchblick. Er hat hinter den frommen Kulissen geschaut, an die Quelle. Und im Grunde genommen sagt er zu ihnen: Hört mal bitte gut zu, macht euch keine Illusionen, wie ihr lebt und wie ihr seid, wird der Zorn Gottes euch treffen. Keine Rituale, kein frommes System, keine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, nichts kann euch retten, es sei denn Jesus Christus, dass eure Schuld vergeben wird. Und das ist auch so ein Thema, die wir nicht gerne erwähnen als Christen, den Zorn Gottes, obwohl die Bibel von Anfang an, von 1. Mose bis Offenbarung, darüber redet und warnt uns vor dem Zorn Gottes oder warnt die Menschen vor dem Zorn Gottes. Und das ist verständlich, weil ich denke, im Laufe der Geschichte der Gemeinde wurde das missbraucht. Man versuchte mit Angst, Leute zu bewegen, zu Jesus Christus zu kommen. Aber wir müssen die Sache stehen lassen, weil das eine Tatsache ist und weil die Bibel darüber redet, müssen wir auch darüber reden. Und er sagt zu diesen geistlichen Leitern, dass sie keine falsche Reaktion haben sollen, dass sie nicht sagen sollen: Ja, wir haben Abraham zum Vater, wir sind Juden, wir sind fromm, wir haben Theologie studiert, wir sind im Hohen Rat, wir sind hohe Priester, sondern er sagt, das sind alle falsche Reaktionen. Darf ich mal so sagen, jede Reaktion und Gedankengang in unserem Leben, die den Zorn Gottes, das Gericht Gottes irgendwie entwertet und harmlos macht, ist nicht von Gott, ist falsch. Und er sagt ihnen: Ihr müsst beweisen, dass ihr wirklich diese Umkehr gemacht habt. Bringt Frucht, die der Buße würdig ist. Und es ist völlig irrelevant. Alles andere ist völlig irrelevant. Ob ihr hohe Priester seid, ob ihr Pharisäer seid, ob ihr katholisch, evangelisch oder freikirchlich seid. Die Frage ist: Ist diese Umkehr eine Wirklichkeit in deinem Leben? Und ist da Frucht, die zeigt, dass dein Leben sich verändert hat? Und wirklich, also es ist beängstigend, wie er predigt. Und es ist für mich kein Wunder, dass dieser Mann enthauptet wird am Ende, weil er so die Wahrheit klar und deutlich redet, ohne irgendwie Rücksicht auf Menschen zu nehmen. Und er sagt im Vers 10, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Liebe Freunde, Jesus sagt in Johannes Evangelium, wer an Jesus Christus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an ihm glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und in Vers 12 sagt er seine Wurf über Jesus, seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seine Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wieder mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Also er sagt, er macht sehr gründliche Arbeit. Man muss zittern eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, was die Offenbarung sagt. Die Menschen müssen zittern, weil die Bibel sagt, es werden Bücher aufgemacht, das Buch des Lebens und die anderen Bücher, wo alle Taten der Menschen drinstehen. Und das sind nicht nur die Taten, sondern das hat die innere Dimension, dass die Gedanken und die Gefühle und die Motive auch dort festgehalten sind. Und dieses Bild mit der Tenne, also damals hat man also die abgedroschenen, die gemähten Weizen wurden in der Tenne an einem Platz, der windig ist. Und da hat man mit einer Wurfschaufel das geworfen und dann wurde die Spreu durch den Wind weggetragen und es blieben die Weizen. Und er nimmt dieses Bild, dass Jesus genau seine Gericht genau führt nach den Tatsachen des Lebens. Die Frage ist, wie dann? Wie kann man errettet werden? Niemand von uns kann etwas vorweisen vor Gott. Und das ist, was hier Johannes sagt im Vers 11, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Es ist ganz einfach, mit Wasser zu taufen. Das bewirkt keine Veränderung, innere Veränderung im Herzen des Menschen. Auch die ganzen Milliarden von Kubikmeter der Erde würden keine Veränderung bewirken. Und er sagt, er aber, Jesus Christus, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer euch taufen. Ich möchte hier kurz das sagen. Als erste Auswirkung dieser Taufe mit dem Heiligen Geist ist, dass der Mensch eine neue Schöpfung wird. Er wird geboren aus dem Geist Gottes. Das ist eine neue Schöpfung, Gottes Schöpfung. Genau wie damals Gott gesprochen, das Universum ins Dasein gesprochen hat, das ist genau so eine Schöpfung, aber eine neue Schöpfung, wo der Mensch neu nach Gottes Bild geschaffen ist. Wer wiedergeboren ist, das ist die Wiedergeburt, die neue Geburt, die Geburt von oben, dann hat er in sich, das Gotteswerk, hat er in sich die Sehnsucht, Gott zu lieben, mit Jesus Christus zu leben, sein Wort zu lesen. Das ist nicht etwas, was wir leisten können, sondern es ist eine Folge des neuen Lebens, das Jesus Christus uns schenkt. Kennen alle die Geschichte von Nikodemus, vom Hohen Rat, Lehrer Israel. Der kommt zu Jesus und Jesus sagt ihm, wundert euch nicht. Du bist Lehrer Israel, okay? Aber trotzdem, ihr müsst von Neuem geboren sein, durch den Heiligen Geist, von Gottes Geist geboren werden. Sonst geht man verloren. Und das geschieht, liebe Brüder, das geheimnisvoll, wie Gott einen neuen Menschen macht, die Umkehr und die neue Geburt. Auf die Buße, auf die Umkehr, auf die echte Umkehr, bekennende Sünde, geschieht die neue Geburt. Gott gibt seinen Geist, sein neues Leben in uns. Also in dieser Adventszeit werden wir aufgefordert, ein offenes und bereites Herz für den wahren Gott durch Jesus Christus zu haben. Und Advent betont die wahre Umkehr zu Jesus Christus Und das ist die Frage. Das ist die Frage an mich und dich. Haben wir das erlebt? Die echte Umkehr. Advent betont die Sündenvergebung. Sind deine Sünden vergeben? Bekennst du sie oder verheimlichst du sie? Und Advent warnt uns vor dem kommenden Gericht. Wenn Jesus auch ein zweites Mal zurückkommt als König und Richter. Und Advent weist uns auch auf diese neue Geburt, wodurch wir neue Schöpfung werden, wo wir uns nach Gott echt von Herzen uns sehnen. Meine Frage, hast du ein bereitetes Herz für Jesus Christus? Amen. Ich denke, wir machen eine Gebetsgemeinschaft. Ich möchte jeden ermutigen zu beten, wie es in seinem Herzen ist. Es kommt nicht darauf an, dass ein schönes Gebet gemacht wird, sondern das muss spontan, wenn man angesprochen ist, Gott sagen. Ich ermutige jeden zu beten, der so angesprochen ist, und das dem Herrn zu sagen, was ihn bewegt. Ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Herr Jesus Christus, wir möchten dir bekennen, wie nötig wir als Christen es haben, zu denken, nachzudenken, umzudenken und neu zu denken, dass du das schenkst in unserem Leben, dass du unser Verstand erneuerst, dass wir mit dir übereinstimmen, dass du unser Horizont erweiterst, dass wir dich erblicken und deine geistliche Realität. Wir bitten darum, Herr, dass du alles in unserem Leben aufräumst, wie du damals das in den Tempel gemacht hast, was deine Herrschaft in unserem Leben stört. Wir bitten darum, dass du uns dahin führst, dass wir erkennen, wo wir dir Widerstand eventuell leisten. Wir möchten dich lieben, du bist es würdig. Wir möchten so wie Johannes der Täufer sein, der alles für dich hat. Dass du den ersten Vorrang und die erste Priorität in unserem Leben hast. Und wir möchten dich sehr darum bitten, dass du deiner Gemeinde solche Menschen wie Johannes der Täufer erweckst, die du gebrauchen kannst, um eine Erweckung in deiner Gemeinde und darüber hinaus, dass unsere Stadt und unser Land davon erfasst wird. Wir wollen dir danken, Herr Jesus. Du hast dein Leben an unserer Stelle gegeben. Du bist würdig, dass wir dich lieben, dich anbeten und alles, was wir sind und haben, zu deinen Füßen legen. Amen.